Deutschlandfunk Kultur Interview.
Es ist gelungen, ein Streitthema, das die Politik seit Jahren beschäftigt, wie wir nämlich den Bundestag wählen, ohne dass er immer größer wird.
Anbetracht der Tatsache, dass viele Kommentatoren gestern über den ganzen Tag schon gesagt haben, die Koalition wird sich auf keinen Fall auf eine Wahlrechtsreform einigen, finde ich das Ergebnis durchaus beachtenswert.
Annegret Kramp-Karrenbauer sagt, dass die CDU-Chefin, nachdem sich Union und SPD auf eine erstmal schnelle Lösung fürs nächste Jahr geeinigt haben, die gucken wir uns gleich genauer an. Spannend und ich finde in gewisser Weise sogar spannender sind die Ideen, die für künftige Wahlen im Raum stehen. Die Große Koalition will eine Kommission einsetzen, die soll Vorschläge machen, unter anderem dazu, ob das Wahlalter abgesenkt wird auf 16 Jahre, aber auch wie die gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen und Männern sichergestellt werden kann. Marina Münkler ist an meiner Seite als Literaturwissenschaftlerin immer wieder auch präsent in gesellschaftlichen Debatten. Frau Münkler, angesichts des ja auch gesunkenen Frauenanteils im Bundestag, ist das möglicherweise sogar die wichtigste Baustelle?
Das ist sicher eine Baustelle, die nicht minder wichtig ist als die Wahlrechtsreform insgesamt, was die Zahl der Bundestagsabgeordneten anbetrifft. Die Frage ist, ob die Verknüpfung so furchtbar sinnvoll ist von diesen beiden Aspekten. Man könnte ja sagen, eigentlich sind das zwei ganz unterschiedliche Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Und dann könnte es ja auch sein, dass man die Sachen eher schwieriger macht, wenn man das miteinander verknüpft. Also die eigentlich drei Dinge: Absenkung des Wahlrechtsalters, die paritätische Besetzung von potenziellen Mandaten oder von Listen und die Verkleinerung des Bundestages. Also ob man sich damit wirklich einen Gefallen tut, da bin ich mir nicht so sicher. Andererseits hat man sich dafür jetzt ja mehr Zeit genommen.
Ja, die man natürlich nutzen muss. Das wäre meine nächste Befürchtung, dass man auch da wieder in so einer Situation landet, dass man sich eigentlich nicht einigen kann. Ich finde interessant den Ansatz daran, weil es ja letztendlich bei der Frage, wie wir demokratisch zu einer guten Repräsentanz finden, eben ganz viele verschiedene Faktoren dabei haben. Also bei diesem Streitthema, das ist ja einerseits ein Thema eigentlich für politische Kenner und Menschen, die sich sozusagen an den Details erfreuen. Und gleichzeitig steht da ja aber ein ganz großer Konflikt dahinter, nämlich die Frage, wie fair muss ein Wahlergebnis repräsentiert sein im Bundestag und wie wichtig ist eigentlich der direkt gewählte Abgeordnete, den ich direkt vor meinen Augen habe, wo ich sozusagen diese lokale Verbindung habe. Ist in gewisser Weise auch eine Quadratur des Kreises.
Ja, das ist es ganz sicher, denn das deutsche Wahlrecht, das ja ein Verhältniswahlrecht ist und kein Mehrheitswahlrecht, das führt natürlich dazu, dass es dann, wenn ein Abgeordneter einen Wahlkreis gewonnen hat, dass die anderen Stimmen, die abgegeben worden sind, nicht einfach verschwinden dürfen. Und das wird eben ausgeglichen durch diese Überhang- und Ausgleichsmandate. Von daher ist das auch tatsächlich ein schwieriges demokratietheoretisches Problem. Man kann sagen, the winner takes it all. Das ist eine Wahl, die unsere Verfassung so nicht getroffen hat.
Aber zum Beispiel in Großbritannien gilt.
Ja, die in Großbritannien gilt und die dann ja eben häufig solche erdrutschartigen Veränderungen produziert. Das hat häufig zur Folge, dass Kompromisse sehr viel schwieriger sind, dass stärkere Polarisierungen stattfinden. Das sieht man ja auch in Großbritannien relativ gut. Von daher glaube ich schon, dass man Vorsicht walten lassen muss und nicht zu sehr Stimmen zum Verschwinden bringen sollte. Und da ist natürlich die Schwierigkeit, dass die CDU dann notwendigerweise, weil sie einfach mehr Direktmandate gewinnt, eine andere Position hat in ihrem Interesse als die SPD, die stärker von Ausgleichsmandaten profitiert. Eigentlich ist das eine richtige Gelegenheit für einen Kompromiss, bei dem beide Seiten nachgeben müssen. Jetzt haben beide Seiten nachgegeben, aber eben nur ein bisschen. Und das ist genau, wiederum das Problem, das im Rücken jedes Kompromisses auftritt. Wie klein muss der Kompromiss sein, damit beide ihn eingehen können? Und im Moment ist er ziemlich klein.
Wie klein der ist, das kriegen wir gleich nochmal dargestellt von der Kollegin aus dem Hauptstadtstudio. Nochmal zu dieser Frage im Prinzip für die lange Bank. Frauenrepräsentanz, also ich sage jetzt schon Frauenrepräsentanz, es geht ja eigentlich erstmal um gleichberechtigte Repräsentanz beider Geschlechter. Aber de facto ist es so, der Bundestag hat im Moment 31% Frauenanteil. Wir waren schon mal bei 36%. Also die Tendenz ist sogar negativ, weswegen es ja auch auf Landesebene beispielsweise schon erst Ideen, Initiativen gibt. Brandenburg will diesen Weg gehen, dass man schon den Parteien auf dem Weg mitgibt. Ihr sagt, ihr müsst paritätisch besetzte Listen einreichen. Ist das ein Weg, bei dem Sie sagen, ja, den sollte man auch auf Bundesebene andenken?
Also andenken sollte man ihn, denn tatsächlich ist es ja so, dass es nicht darum geht, dass einfach nur mehr Frauen da sind, sondern es geht darum, dass die Hälfte der Bevölkerung angemessen repräsentiert ist. Und wenn man davon ausgeht, dass Parlamente grundsätzlich die Funktion haben, die Bevölkerung zu repräsentieren, dann müssen die Gruppen, die es da gibt, das sind natürlich auch nicht nur Frauen, auch in einer gewissen Angemessenheit abgebildet werden. Mhm. Und es hat sich auch an ganz vielen Politikfeldern gezeigt, dass Männer sich für andere Dinge interessieren und dass deswegen auf der Agenda bestimmte Aspekte lange Zeit runtergefallen sind. Mhm. Das hat sich mit der Besetzung von Ministerien durch Frauen schon geändert, aber die brauchen natürlich im Parlament auch eine angemessene Widerspiegelung. Von ja. daher gibt es da viele gute Gründe dafür, das so zu machen und es von Anfang an über die Listen zu regeln. Und man kann erkennen an der Partei, die das als erste gemacht hat, nämlich an den Grünen, dass das funktionieren kann und dass Frauen sich auch besser qualifizieren, wenn sie mehr gefordert sind.
Ich habe zwei Probleme mit diesem Weg. Mhm. Der eine ist der, weil Sie sagen Repräsentanz, wo man anfängt und wo man dann aufhört. Weil wir haben ja auch andere Repräsentanzprobleme. Wir stellen fest, dass ein Viertel der Bevölkerung migrantischen Hintergrund hat in Deutschland. In den Parlamenten ist das deutlich geringer vertreten. Wir sehen, dass es eine Überakademisierung und viel zu viele Juristen im Vergleich zur Normalbevölkerung gibt im Bundestag. Wo fängt man an, wo hört man auf? Warum würde man sozusagen bei einem Merkmal nach vorne gehen und bei anderen natürlich zwangsläufig das nicht machen können, weil wir sonst am Ende ja im Prinzip keinen, sagen, Volonté générale, kein Parlament haben, das aus den verschiedensten Dingen sich speist, sondern eigentlich im Prinzip eine Ständeversammlung.
Mhm. Ja, das würde man sicherlich als einen Einwand ernst nehmen müssen. Aber es macht schon einen Unterschied, ob man sagt, Männer und Frauen. Natürlich muss man immer in Rechnung stellen, es gibt das dritte Geschlecht. Und insoweit wird es dagegen auch immer Einwände geben. Nichtsdestotrotz ist es etwas anderes, als zu sagen Migrationshintergrund, denn Migrationshintergrund können Männer und Frauen gleichermaßen haben. Die Frage von zu vielen Juristen, das kann Männer und Frauen gleichermaßen treffen. Das heißt, das sind eigentlich eher Subgruppen einer grundsätzlichen Entscheidung, Frauen nicht länger zu benachteiligen. Mhm. Denn sie sind benachteiligt, wenn sie nicht angemessen repräsentiert sind.
Und jetzt habe ich das zweite Argument. Das ist eigentlich eher ein politisches. Sie haben die Grünen angesprochen. Die haben ganz früh, die haben im Prinzip seit Beginn gesagt, bei uns ist das paritätisch besetzt. Andere Parteien, die SPD, sind dann nachgezogen, als die Linke vorher PDS auf dem bundespolitischen Markt kam, haben die das auch gemacht. Das heißt, Wählerinnen und Wähler haben im Prinzip drei Parteien mindestens, die ihnen da ein ganz konkretes politisches Angebot machen. Für Menschen, die halt sagen, das ist für mich keine Priorität politisch, gibt es andere im Wettbewerb. Das heißt also, man hält diese Frage im politischen Raum. Man lässt sozusagen zu, dass Menschen sich entscheiden, was ihnen sozusagen als gesellschaftliche Veränderungsentwicklung wichtiger ist und welches Tempo sie anlegen müssen. Und letzter Punkt, damit eben auch Parteien des Mitte-Links-Spektrums auch im Prinzip so ein bisschen so ein unique Selling Point.
Ja, das ist die Frage, ob sie das wirklich haben, denn letzten Endes, die CDU weigert sich zwar, was die Zahlen betrifft, aber in der Repräsentation, beispielsweise in der Besetzung von Ministerämtern, steht sie nicht grundsätzlich schlechter da als die SPD. Die Partei, die da wirklich Zentrales geleistet hat, auch gesamtgesellschaftlich gesehen, sind tatsächlich die Grünen, denn dadurch, dass sie es von Anfang an so gemacht haben, hat eine hohe Selbstverständlichkeit bekommen. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Aspekt, die hohe Selbstverständlichkeit, die durch diese Diskussion nicht hergestellt werden kann, sondern eigentlich erst danach. Und das müsste geschafft werden.